Wenn du je mit Kindern im Auto unterwegs gewesen bist, dann kennst du sie. Die Stimme, die von hinten kommt und fragt, sind wir gleich da? Wie lange dauert's noch? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man sagt, dauert nicht mehr lange, wollen sie sich gleich abschneiden. Aber wenn man sagt, dauert noch eine Weile, ich will nicht mehr sitzen bleiben, ich will raus, ich muss aufs Klo. Die ziehen alle Hebel, um aus dem Sitz rauszukommen, weil sie ungeduldig werden. Nun, dieses Beispiel passt vielleicht gut zu dem vorhin erwähnten Kindertag. Allerdings müssen wir ehrlich sein und sagen, es sind nicht nur die Kinder, die ungeduldig werden. Nein, nein, längst nicht. Gut, wir Erwachsenen äußern das vielleicht ein bisschen anders, aber wir können genauso ungeduldig sein. Ich denke, es liegt in der Natur der Menschen, dass wir alles am liebsten sofort hätten. Und wenn etwas versprochen wird und es dauert eine Weile, bis das eintritt, dann denken wir, na, halten Sie Wort, wird das wirklich eintreffen, was uns versprochen wurde? Und dieser Gedanke passt gut zu dem Text, den wir heute anschauen wollen. Wir sind jetzt in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das fünfte Buch vom Neuen Testament, gleich nach den Evangelien. Und genau wie das Lukas-Evangelium wurde sie vom Lukas geschrieben. Und Lukas hat beide Werke an einen Mann namens Theophilus adressiert. Und in der Apostelgeschichte nimmt Lukas da auf, wo er im Lukas-Evangelium aufgehört hatte. Aber weder in dem Lukas-Evangelium noch in der Apostelgeschichte ging es Lukas darum, einfach eine Kirchengeschichte zu schreiben. Es ging ihm nicht darum, einfach irgendwelche Tatsachen aufzuschreiben, auf das Leute informiert sind über das, was geschehen ist, sondern bei beiden Werken ging es ihm wirklich darum, deutlich zu machen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist es, der von Gott verheißen wurde. Er ist der Retter der Welt. Wir sollten unser Vertrauen in ihn setzen. Es ist interessant auch zu merken, wie in Lukas Evangelium, wie in den anderen Evangelien, als es auf das Ende von dem Evangelium zugeht, geht Jesus sehr gezielt nach Jerusalem. Seine Jünger weisen darauf hin, als du das letzte Mal da warst, wollten sie dich umbringen. Ob das so eine gute Idee ist? Jesus sagt, es muss so sein. Und er geht sehr zielgerichtet nach Jerusalem. In der Apostelgeschichte finden wir dann, dass diese Bewegung dann in die andere Richtung geht. Von Jerusalem aus geht die Botschaft, das Evangelium von Jesus in die Welt hinaus. Ich lese jetzt aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus vom Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Nun als erstes möchte ich den Vers 3 von dem Text hervorheben. Da steht, ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass es darum geht, wir dienen dem Auferstandenen, dem lebendigen Jesus. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Beziehungsweise können wir auch sagen, er ist leibhaftig auferstanden. Dieser Punkt zu betonen ist nicht nur, um eine Aussage von dem Glaubensbekenntnis nochmal zu unterstreichen, sondern das ist die Grundlage für unseren Glauben. Das ist der Ausgangspunkt für die Mission, die von Jerusalem aus in die ganze Welt gegangen ist. Und das werden wir in der Apostelgeschichte immer wieder finden. Also in dieser Predigtreihe werde ich nur die ersten zwei Kapitel behandeln. Aber wenn man die Apostelgeschichte durchliest, stellt man immer wieder fest, dass es genau darum geht, dass die Jesus als den Auferstandenen, als den Herrn predigen. Wenn die Apostel umhergegangen wären und hätten nur gesagt, ihr sollt lieb und nett zueinander sein, ihr sollt Respekt vor allen Menschen haben, da hätte sich keiner aufgeregt. Da hätte sie keiner verfolgt. Und dafür wären sie nicht umgebracht worden. Aber wenn du Jesus als den Auferstandenen predigst, dann werden wir ganz andere Reaktionen bekommen, weil das die ganze Machtstrukturen dieser Welt in Frage stellt. Wie ist es in einem Land, wo die Machthaber den Tod als ultimative Waffe, als ultimative Druckmittel benutzen wollen? Ja, wenn du die Auferstehung predigst, dann haben sie nicht mehr die ultimative Macht, sind sie nicht mehr die absolute Herrscher. Und darum geht es, zu zeigen, nur Jesus ist der absolute Herrscher über alle Mächte dieser Welt. Und damit können wir auch gleich zu den Versen 6 bis 8 überleiten. Denn hier finden wir wichtige Aussagen über den Auftrag, den Jesus den Aposteln und allen seinen Nachfolgern gegeben hat. Ich lese die Verse 6 bis 8 nochmal. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Hier finden wir wieder etwas nationalistisches Denken von den Aposteln. Die haben den Ausmaß ihres Auftrages noch nicht ganz begriffen, und durch die Apostelgeschichte finden wir, diese Denkweise kommt immer wieder bei verschiedenen Personen, bei verschiedenen Gruppen auf. Aber Jesus antwortet: Es steht euch nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren. Ja, Zeiten und Fristen zu erfahren. Wie ich eingangs gesagt habe, wir Menschen sind häufig ziemlich ungeduldig. Steffi und ich haben mal eine Erfahrung mit Zeiten und Fristen gemacht. Wir waren mal bei einem Assessment Center, also so eine Sache, wo man auf Herz und Nieren für einen bestimmten beruflichen, also für einen Job, überprüft werden sollte. Es waren besonders meine Herz und Nieren, die überprüft werden sollten, also jetzt nicht im biologischen Sinn, sondern mehr in Bezug auf eine bestimmte Aufgabe. Und ich hatte zuvor nie irgendwelche Erfahrungen mit sowas gemacht, und in meiner Naivität bin ich zu einer der Leiter gegangen und habe gesagt: Ja, also wir haben noch keinen Zeitplan erhalten, kann ich da einen Ablauf bekommen, dass wir wissen, was kommt? Und der hat mich nur so ein bisschen abgewimmelt. Erst viel später habe ich erkannt: Oh, das war der Sinn der Sache. Wir sollten überhaupt nicht wissen, was kommt. Wir sollten gar keinen Zeitplan haben. Und ich denke, in dem bestimmten Fall, ich meine, ich gebe zu, ich bin ein Mensch, ich will einen Zeitplan haben. Ich will wissen, was läuft. Ich will wissen, was als nächstes kommt. Mensch, ich Selbst wenn ich nur mit der Predigt dran bin, gucke ich immer wieder auf den Ablauf, okay, wann bin ich dran und dieses Lied und dann, okay. Es ist einfach irgendwie in mir drin, dass ich das gerne wissen will. Und ich denke, mit diesem Assessment Center hätte ich das noch begriffen. Aber nehmen wir das Beispiel von dem kleinen Kind im Auto. Wenn du einem kleinen Kind sagst, es dauert noch eine Stunde, bis wir da sind, oder ob du sagst, es dauert noch 5 Minuten, also ganz kleine Kinder, die haben diese zeitliche Vorstellung nicht. Das sagt ihnen im Prinzip nichts. Nun, wie wäre es dann gewesen, als die Jünger diese Frage an Jesus gerichtet haben, wenn Jesus ihnen irgendeine konkrete Antwort gegeben hätte? Ho, ho, ho. Die Kinnläden hätten auf dem Boden gelegen. Sie hätten wahrscheinlich überhaupt nicht begreifen können. Die einzelnen Worte hätten sie bestimmt verstehen können, aber den Sinn dahinter hätten sie bestimmt nicht verstehen können, weil Gottes Gedanken so viel höher sind. Aber Jesus sagt, also es steht euch nicht zu, die Zeiten und Fristen zu erfahren. Aber das ist gar nicht so das Wichtige, weil dann in Vers 8 kommt dieses Wort aber. Nun, in der griechischen Sprache gibt es 2 verschiedene Worte, die für gewöhnlich ins Deutsche mit aber übersetzt werden. Das eine ist sozusagen das kleine aber. Nicht das links, aber das rechts. So irgendwelche geringfügige Sache. Aber dann gibt es das große aber. Und in diesem Text haben wir es mit dem großen aber zu tun. Also es steht euch nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Die Apostel, die fragen nach einer politischen Verschiebung, die wollen eine Veränderung in ihrem Land sehen. Allerdings bei einer politischen Verschiebung, wenn sie die Landesgrenze überschreiten in das nächste Land, dann hast du wieder eine andere politische Wirklichkeit, mit der du dich auseinandersetzen musst. Aber Jesus ging es nicht um eine politische Verschiebung. Jesus ging es darum, dass die Lebenswirklichkeit verändert wird. Eine Veränderung der Lebenswirklichkeit, die sich nicht von Ort zu Ort verändert, sondern die Anwesenheit, das Wirken des Heiligen Geistes Gottes, was das Leben verändert, was unsere gesamte Denkstruktur verändert. Nun, das ist etwas, was uns immer wieder nicht so leicht fällt. Unsere Denkstruktur zu verändern, das ist ein harter Brocken. Aber es ist etwas, was immer wieder so notwendig ist, so gut ist, weil Gottes Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken. Und deswegen gibt er uns seinen Geist. Gott hat nie gesagt, seht mal zu, kommt zurecht, wie auch immer. Sondern er ist selber zu uns gekommen, in seinem Geist, der in uns wohnt. Die Verheißung der Kraft des Heiligen Geistes ist etwas Grundlegendes. Die Apostel hatten bestimmt ihre Gedanken, was sie jetzt machen sollen. Aber in Vers 4 hatte Jesus ihnen gesagt, dass sie jetzt Jerusalem nicht verlassen sollen. Die Zeit für das Machen würde bald genug kommen, aber sie sollten nicht auf eigene Faust und nicht aus eigener Kraft jetzt losrennen. Und seien wir ehrlich, wie häufig wollen wir die Macher sein? Es gibt viel zu tun, packen wir an. Den Spruch kennt man. Und ich meine, es ist gar keine Frage. Natürlich gibt es Dinge im Leben, die wir machen müssen. Wir können nicht einfach nur rumsitzen und warten, bis die Dinge irgendwie passieren. Wir müssen schon tätig sein. Aber wie oft wären wir so viel besser beraten, Zeit zu nehmen, um Gott nach seinem Wunsch, nach seinem Willen in der Situation, ihn zu fragen, was er machen will, wo wir die Kraft von ihm bekommen, bevor wir loslegen, um etwas zu machen. Jesus sagt seinen Aposteln, dass sie Kraft von dem Heiligen Geist bekommen werden und dann werden sie seine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Und ich könnte mir denken, dass die Apostel sich auch an dieser Stelle ein bisschen am Kopf gekratzt haben. Ich meine, seine Zeugen in Jerusalem sein? Gar keine Frage. Da waren sie jetzt. Da war der Tempel. Da war Jesus auferstanden. Alles klar. Ganz Judäa? Okay. Die Gegend um Jerusalem, was hauptsächlich von Juden bewohnt war. Gedanklich haben sie dabei vielleicht auch gleich mit an Galiläa gedacht, wo sie selber herstammten. Aber Samarien? Das ist ein ziemlich eigenes Völkchen da. Die sind anders als wir. Was sollen wir denn in Samarien? Aber na gut, da waren sie auch schon mal mit Jesus gewesen. Aber wir finden im Kapitel 8 von der Apostelgeschichte, als das Evangelium dann endlich in Samarien gepredigt wird, da fragen sie sich auch, geht das mit rechten Dingen zu? Die müssen ein paar Apostel dahin schicken, zu gucken, ob das alles mit rechten Dingen läuft. Aber dann bis an das Ende der Welt? Ja, hallo. Ich meine, freilich, es waren Juden, die durch die Diaspora in allen Teilen der ihnen bekannten Welt gelebt haben. Aber war das alles, was Jesus damit meinte, diese Juden in der Diaspora? Und ich will nicht in die klitzekleinen Details hineingehen, aber von diesem Text liegt es sehr nah, dass die Apostel an dieser Stelle an Jesaja 49,6 gedacht haben werden. Da spricht Gott durch seinen Propheten und er sagte: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Bis an das Ende der Erde, an der Stelle ist, also in den Texten, genau dasselbe, was Jesus gesagt hat, bis am Ende der Welt in der Apostelgeschichte. Unser Text für heute leitet einen Paradigmenwechsel ein. Großes, vornehmes Wort, ne? Paradigmenwechsel. Wenn ein Paradigmenwechsel stattfindet, werden unsere Denkstrukturen verändert. Wir gehen ganz anders an Dinge ran, als wir das zuvor getan haben, weil wir völlig andere Voraussetzungen haben. Es ist eine ganz andere Voraussetzung, ob man sagt, ich muss mich selber durch das Leben schlagen, ich muss gucken, was ich daraus machen kann, oder ob man sagt, ich diene Jesus als den Auferstandenen. Er soll der Herr sein über mein Leben und er soll das Sagen haben. Und er ist der Grund, warum ich lebe. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Jesus sagt zu seinen Aposteln, ihr werdet Kraft empfangen von dem Heiligen Geist. Und das war für sie so ein Paradigmenwechsel. Als das dann in Apostelgeschichte 2 geschehen ist, da hat sich alles für sie verändert. Und Gott lädt uns ein, an seiner Kraft beteiligt zu sein, seinem Heiligen Geist Raum zu geben in unserem Leben, dass er durch uns wirken kann, zum Segen für uns, aber für die Welt um uns herum. Er wollte niemals, dass wir ganz alleine für uns losziehen und schauen, was wir daraus machen können. Er wollte immer und will jetzt noch bei uns sein, uns leiten, uns seine Kraft geben und unser Denken erneuern. Und auch heute sollen wir seine Zeugen sein und die lebensrettende Botschaft von Jesus in die Welt hinaustragen. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Ja, Heiliger Geist, du Kraft des Lebens, komm zu uns, bewege du unsere Herzen, führe du uns erneut in die Gegenwart des Vaters, erfülle du unsere Herzen und schenke du uns deine Kraft. Herr, wir bitten dich, segne, behüte und bewahre uns auf allen Wegen. Geh du mit uns, sei du unsere Kraftquelle, sei du unser Licht auf dem Weg. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag. Ganz kleiner Hinweis, heute Abend um 17 Uhr beginnt unser Taufseminar. Wer Interesse hat, noch dazu zu kommen, kann das gerne tun. Ihr könnt weitere Informationen bei mir erhalten. Allen einen gesegneten Sonntag noch.